Einfach, gar nicht so einfach, wenn man so viel hinterm Ohr hat. Alles im Leben hat seinen Preis. Das sagte einst der bekannte deutsche Schriftsteller Theodor Fontane. Und der Schweizer Journalist und Buchautor Walter Ludin sagte, was nichts kostet, ist nichts wert. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Oft zählt der Spruch, lerne, schaffe, leiste was, dann kannst du, hast du, bist du was. Den habe ich auch schon früher gehört als Kind. Nicht von meinen Eltern, aber als Beispiel. Angesehen ist, wer etwas kann, wer etwas ist, wer etwas hat, wer etwas in den Augen dieser Welt darstellt. Angesehener ist oft, wer mehr Geld verdient, wer das teurere Auto hat, wer das größere Haus oder mehr Häuser hat, wer sich die exklusivere Flugreise leisten kann. Die entscheidende Frage ist oft, was kostet das? Kann ich mir das leisten? Oftmals auch getragen von dem Wunsch nach Anerkennung. Wir wollen heute einer ähnlichen Frage nachgehen. Es geht um das Thema Jesus nachfolgen. Was kostet Nachfolge? Und ich lese uns dazu den Text aus Matthäus Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Das steht, als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wir können heute aus unserem Text drei Gedanken mitnehmen. Erstens, Nachfolge Jesu ist persönlich. Zweitens, Nachfolge Jesu verzichtet auf falsche Sicherheiten. Und drittens, Nachfolge Jesu hat höchste Priorität. Erstens, Nachfolge Jesu ist persönlich. Jesus war ein sehr bekannter Mann. Ein gern gehörter Redner, ein beliebter Heiler. Er war oft umgeben von Menschenmassen, umringt, bedrängt. Aber Jesus ging es nie um die große Masse. Es ging ihm nie darum, möglichst viele Fans, Anhänger zu haben. Er sah die einzelnen Menschen in der Masse. Einmal sah er auch eine Menschenmasse, und es wird von ihm berichtet im Matthäus-Evangelium Kapitel 9, Vers 36, also ein Kapitel weiter nur. Da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. In unserem Bericht hatte Jesus andere Gefühle, als er diese große Menschenmasse sah. Er befahl, ans andere Ufer zu fahren. Sie befanden sich in Kapernaum, das ist am Nordwestufer des Sees Genezareth in Israel. Und sie wollten ans Ostufer fahren, dort, wo es ruhig war, wo es nicht so viele Menschen gab. Jesus brauchte wieder etwas Ruhe, Abgeschiedenheit. Ihm ging es immer um den Einzelnen, auch in der Masse. Jesus möchte zu jedem Einzelnen von uns eine Beziehung haben. Zu dir und zu dir und zu dir da oben. Und ich könnte jetzt auf jeden Einzelnen zeigen und auch auf mich. Es geht um dich persönlich und das ist immer wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Es geht um jeden Einzelnen von uns. Jesus möchte diese persönliche Beziehung haben. Nachfolge Jesu ist persönlich. Ein zweiter Punkt. Nachfolge Jesu verzichtet auf falsche Sicherheiten. Jesus und seine Jünger waren in Aufbruchstimmung. Das Boot wurde klargemacht und da kam ein Schriftgelehrter mit einer Bitte zu Jesus. Was war ein Schriftgelehrter? Es war jemand, der sich gut auskannte im Gesetz Gottes, in den Schriften des Alten Testaments. Er legte es aus und lehrte es. Er war also ein Lehrer, ein Rabbi. Er hatte eine theologische Ausbildung. Und dieser Mann, der hatte auch Respekt vor Jesus. Er sprach Jesus mit Meister an. Das heißt auch so viel wie Lehrer oder Rabbi. Das heißt, man könnte sagen, er stellte sich mit Jesus auf eine Stufe. Und trotzdem sehen wir auch in dieser Bitte des Mannes noch viel mehr. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist merkwürdig. Dieser gut ausgebildete Schriftgelehrte, der wollte von Jesus lernen? Was ging ihm in diesem Mann vor? Vielleicht war er voller Euphorie, weil er an diese vollmächtigen Lehren von Jesus dachte. Die Leute haben nicht gemerkt, da steckt mehr dahinter. Das sind keine bloßen Worte. Gott redet durch ihn. Oder vielleicht war er auch beeindruckt von den vielen Wundern Jesu. Wie reagierte Jesus auf diese überraschende Bitte? Und in der Antwort Jesu steckt sehr, sehr viel drinnen. Wir können 4 Dinge da mitnehmen aus dieser Antwort. Vers 20. Zuerst erfahren wir etwas über den Charakter und die Lebensweise Jesu. Wir sehen in Vers 20 ein großes Aber. Und Jesus benutzte in seinen Predigten, in seinen Reden oft Bilder aus der Natur. Und so auch hier. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Aber Jesus selbst hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegte, seinen Kopf hinlegte. Jesus war ja viel unterwegs mit seinen Jüngern und natürlich hatte er abends immer einen Schlafplatz. Aber Jesus hatte seine Heimatstadt Nazareth verlassen. Er hatte kein eigenes Haus, kein Eigentum, keinen festen Wohnsitz. Und auf seinem Meldezettel hätte wohl gestanden, Hauptwohnsitz überall und nirgends im Lande Israel. Das Nichts deutet auf Jesu Armut hin. Für uns verließ er freiwillig den Himmel. Und er wurde ein Mensch wie wir. Unvorstellbar und doch wahr. Wir können im 2. Korintherbrief, im 8. Kapitel, Vers 9, einen wunderbaren Vers lesen. Da heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus verzichtete auf die Herrlichkeit beim Vater. Er tauschte diesen wunderschönen Ort des Reichtums im Himmel ein gegen einen unsicheren Ort der Armut hier auf der Erde. Das zeigt seine große Demut, seine Niedrigkeit, seinen Verzicht, seine Bereitschaft. Und letztlich zeigt es uns seine wahre Motivation, nämlich Liebe. Liebe zu allen Menschen auf dieser Welt, die je gelebt haben und je leben werden. Liebe zu dir persönlich und zu mir persönlich. Wow. Staunen wir darüber noch? Nimmt uns das noch mit? Ein zweiter Punkt, dass wir aus der Antwort Jesu heraushören können, nämlich wie Jesus seinen Auftrag ausführte. Die Selbstbezeichnung Menschensohn, die zeigt uns einiges dazu. Denn Jesus wollte keine Revolution, keinen gewaltsamen Aufstand gegen die Römer. Obwohl das, genau das, viele seiner Volksgenossen in Israel gewünscht hätten. Ja, da ist jetzt endlich einer. Der hat vollmächtige Lehre, der tut Wunder, der kann uns doch von den Römern befreien, von dieser Unterdrückung. Der ist unser König. Nein, Jesus war anders. In Markus 10, Vers 45, da lesen wir, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus bezeichnete sich gerne als Menschensohn. Und dieser Begriff, der kommt immerhin 30 Mal im Matthäusevangelium alleine vor. Also schon ein sehr zentraler Begriff. Aber was bedeutet dieser Begriff? Wir haben im Neuen Testament drei Begriffe, die auf Jesus als Sohn hinweisen. Nämlich erstens Sohn Gottes, zum Beispiel bei der Taufe Jesu, wo Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Begriff zeigt uns natürlich die Beziehung zu Gott Vater. Dann haben wir Sohn Davids, der blinde Bartimäus, der rief, Herr, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er wollte geheilt werden. Er sprach Jesus mit diesem Titel an und es zeigte mehr die Beziehung zu Israel. Und dann haben wir unseren Begriff, den Menschensohn oder Sohn des Menschen. Und dieser Begriff, der zeigte seine Beziehung zur ganzen Menschheit. Wir finden dazu die wichtigste Stelle im Buch des Propheten Daniel im Alten Testament, im 7. Kapitel. Und da heißt es, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm, also dem Menschensohn, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wenn Jesus von sich selbst als Sohn Davids geredet hätte, dann hätte er genau dieses auch betont, was hier noch beschrieben wurde. Sein Königtum, seine Herrschaft, seine Macht. Er hätte auch seine Beziehung zu Israel betont. Aber bei seinem ersten Kommen ging es ihm um die ganze Welt, um die ganze Menschheit, nicht nur um die Befreiung Israels. Und beim Wort Menschensohn war dieser Anspruch, nämlich der Anspruch der Herrschaft, Jesus wird ja wiederkommen und herrschen und ihm ist alles unter die Füße gelegt. Aber bei diesem Begriff war dieser Anspruch noch etwas verborgen, verdeckt. Der war nicht so offensichtlich. Und trotzdem war er doch vorhanden. Denn das Wort betonte beides. Zum einen die Niedrigkeit Jesu, aber auch seine Herrlichkeit. Es betonte seine Menschlichkeit und zugleich seine Göttlichkeit. Seine Demut und seine Macht. Aber Jesus wollte diesen nationalen Gedanken und Zielen weglenken. Stattdessen betonte er seinen Auftrag, auch mit diesem Begriff. Er war gekommen, um uns Menschen, um alle Menschen zu retten, nämlich von dem größten Problem, das wir Menschen haben, von unserem Sündenproblem, diese ewige Trennung von Gott. Und es ging ihm nicht um politische Befreiung von den Römern. Als drittes erfahren wir indirekt etwas über die Motive des Schriftgelehrten. Denn Gott allein kennt die Herzen der Menschen. Wir können nicht sehen, was der andere denkt. Wir können es vielleicht vermuten, aber nur Gott allein sieht tiefer. Und das sehen wir auch hier in der Antwort. Offenbar hatte der Schriftgelehrte auf falsche Garantien gesetzt. Er hatte vielleicht die Vorstellung, dass Nachfolge Jesu eine Zufriedenheitsgarantie beinhaltet. Das haben wir ja auch oft heute, wenn wir Produkte kaufen, da heißt es ja mit Zufriedenheitsgarantie. Kommen Sie einfach innerhalb der nächsten 30 Tage wieder zurück mit dem Produkt, wenn es Ihnen nicht gefällt, wenn irgendwas nicht passt und Sie kriegen dann das Geld zurück. Zufriedenheitsgarantie. Vielleicht hat er auch gedacht, wenn ich mit Jesus gehe, dann gibt es so eine Sicherheitsgarantie. Denn Jesus, der ist ja bekannt. Da ist immer was los. Der hat bestimmt alles, was er braucht. Die Leute geben ihm das alles. Und das ist doch gar nicht schlecht, wenn ich dabei bin. So eine gewisse Sicherheitsgarantie. Das ist ein gutes, gemütliches Leben bei Jesus. Aber auch das traf nicht so ganz zu. Jesus wollte ihn und auch uns über wichtige und richtige Nachfolge lehren. Wir können nämlich als viertes wichtige Prinzipien für die Nachfolge Jesu hier erkennen. Und zwar erstens, Nachfolge ist ein Schritt ins Ungewisse. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und schon gar nicht, wenn wir mit Jesus gehen. Wir wissen nicht, was uns hier auf dieser Erde alles erwartet. Aber es ist ein Schritt in Jesu Arme. Wenn wir an seiner Hand durchs Leben gehen, dann sind wir gut aufgehoben. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Schöneres, nichts Wichtigeres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir legen unser Leben in seine Hand. Zweitens, Nachfolge ist mehr als Begeisterung. Dieser Mann war vielleicht begeistert, ja. Egal, wo du hingehst, wow, ich komme mit. Begeisterung ist gut und schön. Wir dürfen begeistert sein. Aber Begeisterung allein trägt nicht in den schweren Zeiten im Leben. Drittens, Nachfolge verzichtet auf alle weltlichen Sicherheiten. Und das meint jetzt nicht, also in dem Sinn, ja, jetzt brauche ich keine Versicherung mehr, ich darf mir kein Haus mehr kaufen, ich darf kein Eigentum haben, am besten auch nicht in private Altersvorsorge einzahlen, das ist nicht so gut. Nein, das meint es nicht. Sondern es meint, dass ich nicht meine Hoffnung auf diese Dinge setze. In das, was ich habe, was ich kann, was ich bin. Es meint, dass ich meine Sicherheit nicht davon abhängig mache. Es meint, dass ich nicht mein Herz an die Dinge dieser Welt hänge, sondern nur an Jesus allein. Dass ich Jesus die Kontrolle über mein Leben vollkommen abgebe. Dass ich ihm mein Leben anvertraue. Denn ihm allein gehört unser Leben. Unser Leben liegt in seiner Hand. Wir können unser Leben nicht um eine Sekunde verlängern. Mit ihm allein und bei ihm allein haben wir eine sichere Zukunft. Und viertens, Nachfolge überschlägt die Kosten. Es ist so, als ob Jesus diesem Schriftgelehrten sagen wollte, lieber Schriftgelehrter, schön, dass du mir folgen willst, aber überleg dir gut, was du sagst und was du tun willst. William Barclay schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium, es gibt keine größere Freude, als den Weg Jesu Christi zu gehen. Und keine größere Herrlichkeit als die, die uns am Ende dieses Weges erwartet. Aber Jesus Christus hat nie behauptet, dass dieser Weg leicht sei. Der Weg zur Herrlichkeit führt über das Kreuz. Ihr Lieben, und genau das hat Jesus für uns durchgemacht. Bevor Jesus wieder zurückging in den Himmel zu seinem geliebten Vater, da ist er diesen schweren Weg, diesen qualvollen Weg ans Kreuz gegangen. Und vielleicht merkst du auch, dass in deinem Alltag Kämpfe toben. Nur weil du Jesus nachfolgen willst. Vielleicht hast du einen Vorgesetzten, der es mit der Ehrlichkeit nicht ganz so genau nimmt und das eigentlich auch von dir verlangt. Vielleicht hast du Freundinnen, die dich wegen deines Glaubens komisch anschauen oder die denken, naja, die übertreibt es ein bisschen mit ihrem Glauben. Vielleicht gibt es Probleme mit den Nachbarn, nur weil sie keine Christen mögen. Vielleicht gibt es auch immer wieder Streit in deiner Verwandtschaft, weil sie deine Entscheidungen nicht nachvollziehen können, die du nur wegen des Glaubens an Jesus triffst. Oder vielleicht gibt es sogar Streit in der Familie, weil du wegen Jesus verstoßen wirst. Viele unserer internationalen Freunde haben genau das erlebt. Sie wurden von ihrer Familie verstoßen, nur weil sie an Jesus glauben. Du bist nicht mehr mein Sohn, verschwinde aus meinem Leben. Vielleicht gibt es eine Krankheit, die dich schon lange bedrückt und du hast schon oft dafür gebetet, aber sie geht nicht weg. Vielleicht gibt es eine Sünde in deinem Leben, die immer wieder auftaucht, wie so ein Stehaufmännchen und ja, du kämpfst damit. Vielleicht merkst du in der Kindererziehung, ich habe nichts in der Hand. Da sind die Kinder wirklich umkämpft mit allen möglichen Einflüssen und Lehren. Und man merkt dieses Reißen an den Seelen der Kinder. Bei all dem, was uns im Leben, was uns im Alltag begegnet, was wir hier an Problemen, an Sorgen, an Nöten, an Ängsten, an Herausforderungen haben, da dürfen wir ganz sicher wissen, wir haben eine herrliche Zukunft bei Jesus vor uns. wenn wir Jesus nachfolgen. Aber jetzt könnte man ja sagen, das ist ein billiger Trost, das ist ja irgendwann. Das ist irgendwann, ja, das wissen wir nicht, wann das ist. Aber seine Zusage gilt auch für jetzt, für heute, für deinen Alltag. Du darfst wissen, in all diesen Herausforderungen ist Jesus da. Er trägt dich, er leitet dich, er tröstet dich, er sorgt für dich. Er gibt dir die Kraft, die du brauchst, um dorthin zu gelangen, zur Herrlichkeit. Aber auf unserem Weg zu dieser Herrlichkeit, da sind wir immer wieder aufgefordert, oftmals Tag für Tag, zum Verzicht aufgefordert. Nachfolge Jesu verzichtet auf falsche Sicherheiten. Und ein dritter Punkt, Nachfolge Jesu hat höchste Priorität. Bevor Jesus und seine Jünger losfahren konnten, da kam noch ein anderer Mann mit einer Frage zu Jesus. Ein anderer seiner Jünger, heißt es da. Es war wohl jemand aus dem erweiterten Jüngerkreis, keiner von den 12 Jüngern. Und dieser Mann hatte eine Bitte. Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Auch dieser Mann hatte Respekt. Er zeigte auch Jesus gegenüber seinen Respekt in der Anrede. Herr. Das meint jemand, der Macht hat und auch ausüben kann. Was war an dieser Bitte falsch? War es nicht selbstverständlich und ganz natürlich, dass er sich um seinen Vater kümmern wollte? Im Judentum galt die Pflicht der Bestattung der Eltern als eine der höchsten und wichtigsten Pflichten überhaupt. Und denn sowas, so eine Antwort? Wir lesen in Vers 22 wieder von einem Aber. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ist das nicht hart? Ist das nicht zu hart? Schauen wir uns die Situation genauer an. Zuerst muss gesagt werden, dass der Vater dieses Mannes wohl noch gar nicht gestorben war. Wenn er vor kurzem gestorben wäre, dann wäre der Mann jetzt nicht bei Jesus gewesen, sondern zu Hause, denn die Trauerfeierlichkeiten, die haben ziemlich lange angedauert. Der Mann wollte wohl erst noch bequem bei seinem Vater leben, bis zu seinem Tod. Dann wollte er das Erbe einstreichen und dann vielleicht in der Freizeit ein Schüler Jesu sein. Das bedeutet, in gewisser Weise ging es ihm um eine Selbstbestimmungsgarantie. Jesus, ja, ich möchte dir folgen. Das hört sich eigentlich alles ganz gut an, schaut nett aus. Aber letztlich möchte ich doch bestimmen, wann ich dir nachfolge, wie ich dir nachfolge, ob ich es mir vielleicht doch noch anders überlege. Und es ist so, als ob er mit Jesus handeln wollte, wie beim Bazar. Vor etwa 20 Jahren war ich mit einem sehr guten Freund in Tunesien, eine Woche. Und wir waren dort auf dem Bazar, wir wollten für unsere Schwestern was mitbringen. Wir hatten damals noch keine Freundinnen, geschweige Ehefrau, noch weit entfernt. Und wir haben gedacht, na, diese kleinen Stoffkamele, die sehen doch ganz gut aus. Was Besseres hatten wir irgendwie nicht gefunden. Und wir fingen dann an, mit diesem Händler so zu verhandeln, zu feilschen. Und wir haben den Preis immer ein bisschen weiter gedrückt. Und als wir dann endlich diesen Vertrag abgeschlossen hatten, da haben wir uns so richtig gefreut. Wow, das war jetzt ein guter Handel. Wahrscheinlich hat er sich genauso gefreut, wieder zwei Europäer zu haben und sie und das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben. Das Handeln damals in Tunesien, das war völlig okay. Das ist sogar Voraussetzungen gefordert, in der arabischen Welt auch. Aber handeln mit Jesus, dem Sohn Gottes? Die Antwort Jesu ist klar, folge mir nach. Das ist eine deutliche Aufforderung, eigentlich ist sogar ein Befehl. In manchen Bibelübersetzungen, zum Beispiel Luther 84, steht sogar, folge du mir. Das ist das nochmal besonders betont, folge du mir. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das bedeutet, lass die geistlich Toten, also die Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, sich um die Belange dieser Welt kümmern. Wir lernen wieder wichtige Prinzipien, zwei wichtige Prinzipien hier über die Nachfolge Jesu. Erstens, Nachfolge Jesu ist die Bindung des gesamten Lebens an Jesus. Diese Bindung geht allen anderen Bindungen, allen anderen Beziehungen im Leben vor. Die Entscheidung, ob ich Jesus nachfolgen möchte, ist wichtiger als die Entscheidung für den Beruf, für den Ehepartner, wo ich wohnen will. Alles. Alles. Aber warum? Weil es eine Bindung an den lebendigen, heiligen, dreieinigen Gott ist. Wer anders als unser Erlöser und Herr Jesus Christus, wer anders als unser aller Schöpfer, hätte das Recht, diesen Anspruch an unser Leben zu stellen? Wer? Niemand. Niemand darf uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Nur der heilige Gott. Jede Bindung auf dieser Welt muss vor dem Ruf Gottes zurücktreten. Es geht immer um die Frage, und zwar Tag für Tag letztlich, ist Jesus die Nummer eins in deinem und in meinem Leben? Oder ist sie nur eine Randfigur, ist Jesus nur eine Randfigur? Hast du diesem Jesus dein Leben schon anvertraut? Hast du ihm schon gesagt, dass du mit ihm leben möchtest? Vielleicht ist jemand unter uns, der diesen Schritt noch nicht getan hat, der noch überlegt, der sich vielleicht genau das überlegt, was kostet das, wenn ich das mache? Ich bin gerne bereit für ein Gespräch nach dem Gottesdienst, wenn da jemand Fragen hat, gerade dazu, wie das geht. Ein zweiter Punkt, Nachfolge ist dringend. Jesu Forderung an den Mann war deutlich, folge mir nach, jetzt, auf der Stelle, hänge dein Herz nur an mich, nicht an andere Menschen, nicht einmal an deinen Vater, hänge dein Herz auch nicht an den Reichtum, den du vielleicht, wenn dein Vater irgendwann mal stirbt, bekommen könntest. Nein, hänge dein Herz nur an mich. Jesus drängte den Mann, weil es um viel ging. Eigentlich ging es hier um alles. Es ging nämlich um die Ewigkeit dieses Mannes. Es ist, als ob Jesus dem Mann sagen wollte, entscheide dich hier und jetzt auf der Stelle für das Wichtigste im Leben. Verpasse nicht diese großartige Gelegenheit. Wenn du in dein Alter kommst, dann kommen die Sorgen, dann kommt der Reichtum, dann kommt alles Mögliche. Und du weißt nicht, ob du nochmal die Chance hast. Noch einmal, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. In Hebräer 4, Vers 7 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Kennt ihr das liebste Möbelstück des Feindes, Gottes, des Teufels? Die lange Bank. Alles auf die lange Bank schieben. Jesus heute folgen? Nein. Werd doch erstmal erwachsen. Heirate erstmal. Irgendwann mal Kinder kriegen. Lern erstmal einen richtigen Beruf. Sicher dich finanziell ab. Ja, vielleicht, wenn du irgendwann mal Zeit hast, im Alter, im Rentenalter, vielleicht, irgendwann. Nachfolge ist dringend. Die Entscheidung für ein Leben mit Jesus ist eine höchst persönliche Entscheidung. Es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Niemand kann dir übrigens auch die Entscheidung abnehmen, Tag für Tag das zu leben. Mit dem Aufstehen fängt es schon immer wieder an. Möchte ich mein Leben heute ganz Jesus hingeben, ausliefern, ihn leiten lassen an meinem Tag? Es ist immer eine persönliche Entscheidung. Niemand kann dir das Glauben abnehmen. Denn für dich persönlich hat Jesus den Himmel verlassen. Für dich persönlich ist er ans Kreuz gegangen. Für dich persönlich ist er von den Toten auferstanden und hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Ein für alle Mal. Der Schriftgelehrte in unserem Text wollte wohl eine Zufriedenheitsgarantie. Dazu setzt noch den Bonus mit der Sicherheitsgarantie. Der andere Mann, Der wollte wohl eine Selbstbestimmungsgarantie. Und dann stehen wir an dem wichtigen Punkt und fragen, Jesus, eine Sicherheitsgarantie ist doch gar nicht schlecht. Zufriedenheitsgarantie ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Jesus, was bietest du mir denn? Was gibst du mir für Garantien? Ich brauche doch was, was im Leben hält, was zählt. Und Jesus, was gibt er uns für eine Garantie? Er gibt uns eine Ewigkeitsgarantie, keine billige Zwei-Jahres-Garantie. Ja, wenn das Ding kaputt geht in 2 Jahren, wenn es klumpert nur ist, dann ist halt vorbei, wenn es zu spät ist. Nein, eine Ewigkeitsgarantie, auf die wir uns absolut verlassen können. Und ich zähle jetzt nur ein paar Dinge auf, da könnten wir noch ganz viele Folien mit zählen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann verspricht er uns, Matthäus 28:20, er ist immer bei uns. Er vergibt uns unsere Sünden. Er schenkt uns ewiges Leben. Er gibt uns eine lebendige Hoffnung, die sogar über den Tod hinausgeht. Er verspricht uns den Sieg über den Tod. Man kann das zusammenfassen, alles, was uns niemand in dieser Welt geben kann. Und das meint zugleich auch alles, was uns niemand in dieser Welt wieder nehmen kann. Wahnsinn, Wahnsinn. Boah, wie sagen die Steirer? Ach, Wahnsinn. Vielleicht so ungefähr. Ist Jesus nicht wert, dass wir dafür ihm unser Leben geben? Alles hingeben, dass wir dieser Nachfolge die höchste Priorität einräumen. Nachfolge mit Jesus hat höchste Priorität. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Erstens, Nachfolge Jesu ist höchstpersönlich. Jeder von uns ist gemeint und eingeladen. Zweitens, Nachfolge Jesu verzichtet auf falsche Sicherheiten. Es ist ein Abgeben der Kontrolle über das eigene Leben. Ein Abgeben der Kontrolle an Jesus. Und drittens, Nachfolge Jesu hat höchste Priorität. Es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Es geht um die Ewigkeit. Und darum ist die Nachfolge Jesu auch dringlich. Was kostet Nachfolge? Alles. Nicht weniger als dein und mein ganzes Leben. Dieser Preis ist auch nicht verhandelbar. Den Preis für deine und meine Schuld und Sünde hat Jesus mit seinem Leben am Kreuz bezahlt. Und jetzt stellt sich die Frage, bist du bereit, den Preis für die Nachfolge Jesu mit deinem Leben zu bezahlen? Dein Leben ihm ganz hinzugeben, auszuliefern? Amen.